Deutschlandfunk.
Abtreibungsrechte? Gekippt. Frauen werden aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Nicht nur in den USA und Afghanistan gibt es gerade einen Backlash in Sachen Gleichberechtigung. Zum 30. Jahrestag der letzten Weltfrauenkonferenz wollen VertreterInnen von NGOs und aus der Politik heute in Berlin darauf aufmerksam machen, dass weiter für die Gleichberechtigung auf der Welt gekämpft werden muss. Sarah Fremberg sagt, gerade für die Frauen im Kongo ist das wichtig.
Und gleichzeitig ist es jetzt aber natürlich so, dass wenn jetzt auch noch weniger Gelder fließen, wenn der Druck quasi auch staatlicherseits steigt, dass das natürlich die Arbeit erschwert und am Ende auf Kosten der Frauen und Mädchen geht, die Unterstützung brauchen.
Wo und wie sich der Backlash zeigt und was passieren muss, damit sich nicht noch mehr zurückdreht, das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und Unboxing News ist euer täglicher Podcast, wenn ihr auf der Suche nach Hintergründen und persönlichen Perspektiven seid. Jeden Tag packen wir hier eine Nachricht aus. Wir sprechen mit Menschen, die sie betrifft und ordnen das Ganze ein. Es ist Dienstag, der 14. Oktober. Erst in 123 Jahren könnte es soweit sein. Dann könnten alle Menschen auf der Welt unabhängig von ihrem Geschlecht die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. So hat es das Weltwirtschaftsforum ausgerechnet. Und das sagt auch, da waren wir schon mal weiter. 2020, vor der Corona-Pandemie, hatten die ExpertInnen ausgerechnet, dass wir schon in 100 Jahren Geschlechtergerechtigkeit erreichen könnten. Diesen Backlash, den erlebt auch Sarah bei ihrer Arbeit.
Mein Name ist Sarah Fremberg. Ich leite den Bereich Politik und Kommunikation bei der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale.
Sarah und ihre KollegInnen setzen sich weltweit für Frauen ein, die sexualisierte Kriegsgewalt erlebt haben. Sarah, wenn du an diesen Backlash denkst, was geht da in dir vor?
Es ist erschreckend und beeinflusst natürlich unsere Arbeit auch negativ. Und gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass wir als Frauenbewegung schon viel Schlimmeres überlebt haben und ja, bemühe mich da auch positiv nach vorne zu schauen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die internationalen Entwicklungen, also eben auch die verschiedensten AkteurInnen, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr an Macht gewonnen haben, dass das schon sehr beängstigend ist.
Medica Mondiale arbeitet mit Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern zusammen. Im Irak, Afghanistan, Teilen von West-, Ost- und Zentralafrika, aber auch in Südosteuropa. Sarah und ihre KollegInnen sind dort, wo seit Jahrzehnten Kriege oder Konflikte herrschen, wie zum Beispiel im Kongo. Aber auch dort, wo Jahre später noch die Folgen von Kriegen spürbar sind, wie im Kosovo oder in Serbien. Sarah, wie konkret helft ihr denn den Frauen vor Ort?
Oft ist es, gerade wenn die Gewalt passiert ist, ist es medizinische und psychosoziale Unterstützung, die sie bekommen. Es kann aber auch wirtschaftliche Unterstützung sein. Also wir wissen eben, dass Frauen und Mädchen, die diese Gewalt erfahren und überleben, auch oft unter dem Stigma leiden, dass die Gesellschaft mit dem Thema oder mit dieser Gewalt verbindet. Wir bieten juristische Unterstützung, juristische Beratung, wenn es darum geht, die Täter vor Gericht zu bringen und eben einfach auch die Gesellschaft auf die Seite der Frauen zu bringen, damit die eben auch Unterstützung bekommen.
Sarah, warst du denn bei einem eurer Projekte oder bei mehreren auch schon selbst vor Ort? Vielleicht können wir ja mal über ein Beispielland genauer sprechen.
Eine unserer Regionen, die mich besonders bewegt, ist Afghanistan. Ja, seit über 20 Jahren haben wir und eben unsere Partnerorganisation hat da vor Ort ganz starke Hilfe angeboten für Frauen und Mädchen, gerade im Bereich der juristischen Beratung, aber auch psychosoziale Unterstützung, politische Arbeit. Und 2021 mit der Rückkehr der Taliban oder seitdem war ich eben sehr eng im Austausch mit afghanischen AktivistInnen, afghanischen PartnerInnen, die wir bei der Evakuierung nach Deutschland unterstützt haben. Und ihr Einsatz für Frauenrechte weiter in Afghanistan seitdem bewegt und beeindruckt mich einfach nach wie vor sehr, eben gerade mit dem Wissen, wie schwierig die Situation vor Ort für Frauen und Mädchen ist und ja eben diese Kraft und auch den Mut zu erleben, ne, mit dem sie sich eben von hier dafür einsetzen und wie wir eben auch gemeinsam von hier weiter dranbleiben, damit die Frauen und Mädchen Afghanistans eben nicht vergessen sind.
Wie macht ihr das konkret?
Viel passiert natürlich jetzt digital. Das heißt, wir bieten psychosoziale Unterstützung auf digitalen Wegen an. Wir unterstützen ein Projekt von einer Partnerorganisation, die JuristInnen in Afghanistan weiter fortbilden zu Frauenrechtsthemen. Und wir fördern eben auch afghanische AktivistInnen, die sich im Exil vor allem organisieren und eine politische Stimme darstellen für die Frauen und Mädchen in Afghanistan.
Die Entwicklungs- und auch allgemein die humanitäre Hilfe ist ja in finanzieller Not, weil wichtige Geldgeberländer weniger oder eben gar kein Geld mehr reingeben. Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus?
Wir haben tatsächlich in mehreren Regionen das Problem, dass die Finanzierung eingestellt wurde oder zumindest in Gefahr ist, eingestellt zu werden. Und das ist für uns natürlich ein großes Problem, weil gerade die nachhaltige Unterstützung für Betroffene von sexualisierter Kriegsgewalt einfach wahnsinnig wichtig ist. Also da geht es dann eben nicht um 3-4 Therapiesitzungen und dann ist es erledigt, sondern es geht ja eben gerade darum, über Jahre, Jahrzehnte auch die Frauen und Mädchen zu begleiten und zu unterstützen in ihren Bedarfen. Und gleichzeitig, wenn ich das noch ergänzen darf, dann ist dieser finanzielle Aspekt dieses Backlashs, den wir verzeichnen müssen, natürlich nur einer von vielen. Wir sehen weltweit, wie KollegInnen diffamiert und bedroht werden im digitalen Raum, aber eben auch verbal oder indem Drohungen an Häuserwände gesprüht werden. Wir sehen Gesetze, die in verschiedenen Regionen gemacht werden, um zum Beispiel Finanzierung aus dem Ausland zu unterbinden. Wir sehen massive Einschränkungen der Demonstrations- und Meinungsfreiheit, von denen, muss man sagen, Zivilgesellschaften weltweit stark betroffen sind, aber wo wir eben merken, dass Frauenrechtsaktivistinnen einfach nochmal ganz anders und stärker auch in der Schusslinie stehen.
Verstehe ich das richtig, dass im Endeffekt dann die betroffenen Frauen darunter leiden, aber auch die Frauen, die zum Beispiel bei euren Partnerorganisationen arbeiten, weil die dann vielleicht durch das fehlende Geld ihre Jobs verlieren oder weil die auch diskriminiert werden, weil sie sich einsetzen für andere Frauen?
Ja, man kann die Arbeit unserer PartnerInnen vor Ort gar nicht hoch genug wertschätzen. Wenn ich jetzt gerade an unsere PartnerInnen in der Demokratischen Republik Kongo denke, mit einem laufenden bewaffneten Konflikt, die also unter schwierigsten Bedingungen, zum Teil unter Lebensgefahr, dafür sorgen, dass Überlebende, dass Frauen und Mädchen Unterstützung bekommen und diese selbst leisten, auch gerade während sie eben selbst gegebenenfalls selbst in Gefahr sind, gefährdet sind, ihre Familien gefährdet sind. Und gleichzeitig ist es jetzt aber natürlich so, dass wenn jetzt auch noch weniger Gelder fließen, wenn der Druck quasi auch staatlicherseits steigt, dass das natürlich die Arbeit erschwert und am Ende auf Kosten der Frauen und Mädchen geht, die Unterstützung brauchen und die eben auch eine nachhaltige und starke, perspektivisch nach vorn gerichtete Unterstützung brauchen.
In Berlin wird heute an die letzte große Weltfrauenkonferenz in Peking vor 30 Jahren erinnert. Ja, sowas wie Weltfrauenkonferenzen hat es wirklich mal regelmäßig gegeben. Angela Langenkamp ist in Berlin dabei.
Ich bin die Vorsitzende von UN Women Deutschland, einem eingetragenen Verein, der sehr, sehr eng mit UN Women International, das heißt der UN-Organisation, verknüpft ist.
Angela sagt, sie ist gerade weniger damit beschäftigt, die Gleichberechtigung weiter voranzutreiben und mehr damit, Schlimmeres zu verhindern. Und das ist anstrengend.
Wenn ich so leicht stöhne, hat das einen Grund, weil wir natürlich einen enormen Backlash erfahren. Etwas, was vor 10 Jahren nicht denkbar war in der heutigen Art und Weise. Das hat enorme Konsequenzen, lebensbedrohliche Effekte für Frauen weltweit.
Gibt es denn Bereiche, in denen es auch gut aussieht, in denen wir eine positive Entwicklung sehen?
Absolut, absolut. Also auch wenn es langsam ist, aber Frauen in politischen Ämtern, in Führungspositionen, ne? Ich meine, wir haben damit zu kämpfen. Wir kämpfen in Deutschland immer noch mit der Quote. Oder ich sage mal nicht mit der Quote, auch damit kämpfen wir. Aber zum Beispiel mit dem Grundsatz der Geschlechterparität, um einfach die Bevölkerung gemäß ihrem Bevölkerungsanteil auch wirklich in Entscheidungsgremien vertreten zu sehen. Und da denke ich gerne an die letzte UN, das High-Level-Meeting zum Thema Peking plus 30, was jetzt gerade am 22. September im Rahmen der UN-Generalversammlung stattgefunden hat, zurück. Und da stand zum Beispiel die erste weibliche Präsidentin Namibias und berichtete aus ihrem Land, und zwar mit Stolz und zu Recht mit Stolz. Denn sie sagte, es gibt heute in unserem Land die erste weibliche Präsidentin, Vizepräsidentin, Sprecherin der Nationalen Assembly und Vorsitzende der Regierungspartei. Mhm. Und sie sagte, zudem stellen Frauen 57% des Kabinetts. Das sind Erfolge, die konnten wir uns vor 10 Jahren gerade in einem afrikanischen Land oder in den meisten afrikanischen Ländern, aber eben auch bei uns, nicht vorstellen. Also das ist für mich immer ein inspirierendes Beispiel, was möglich ist, wenn wir es denn wollen und der politische Wille ausreicht, um es dann wirklich auch fest zu verankern. Und das ist der Grundsatz, dem wir folgen müssen. Wir müssen es in unserem System, in unseren Statuten, in unseren Gesetzen verankert haben, damit wir es umsetzen können und sowohl die Umsetzung einfordern können, aber auch die Pflichtenträger, ob das Staaten sind, ob das Organe sind, in die Pflicht nehmen können, ihren eigenen Statuten gerecht zu werden.
Wir sprechen ja heute miteinander, weil vor genau 30 Jahren die letzte UN-Weltfrauenkonferenz stattgefunden hat. Was wurde damals so Wichtiges erreicht?
Warum ist die Pekinger Aktionsplattform und diese Konferenz in die vierte Weltfrauenkonferenz so wichtig? Und warum hat es danach nie wieder eine Konferenz gegeben? Und damit komme ich auf die Bedeutung der Konferenz in Peking. In Peking, das war die Geburtsstunde, wo man über die einseitige Förderung von Frauen, also dem reinen Empowerment von Frauen, Fokus und auf nur Frauen, wie können wir sie stärken, ohne den Blick zu weiten auf welchen strategischen, systematischen Benachteiligungen müssen wir denn eigentlich nachgehen oder beziehungsweise diese aus der Welt schaffen, damit Gleichstellung und Gleichberechtigung möglich ist. Peking war die Geburtsstunde vom Gender Mainstreaming und der Forderung, systematisch in alle Bereiche des Lebens zu gucken und zu gucken, wo stecken geschlechtsspezifische Benachteiligungen.
Das heißt, in den letzten 30 Jahren hat es eine solche Konferenz nicht mehr gegeben, weil man gesagt hat, das ist der falsche Titel, wir brauchen keine Weltfrauenkonferenz, sondern es geht uns eigentlich um Gleichstellung aller, oder warum?
Nein, weil die Pekinger Aktionsplattform einen so hohen Konsensus und ein so hohes Niveau hatte, dass wir nie wieder erreicht hätten. Das ist das Erschreckende daran. Wir sind heute, ob das auf der UN-Ebene ist, ob das in der EU ist, wird das ganze Konzept von Gender, also Gleichstellung der Geschlechter im weitesten Sinne, wieder komplett in Frage gestellt.
Angela, was braucht es denn dafür? Also damit wir nicht in diesem Backlash bleiben, sondern damit sich die Dinge wieder zum Positiven entwickeln.
Die Gleichstellung der Geschlechter oder der Abbau von geschlechtsspezifischen oder anders gearteten Diskriminierung ist immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, es braucht eine breite Allianz von Akteuren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, der Öffentlichkeit, den Medien, weil Medien schaffen Meinung, verbreiten Meinung. Sexistische Werbung war in den 70er, 80er Jahren weit verbreitet. Dann war sie völlig verpönt und wir sehen, wie sie sich wieder Raum schafft. Nur ein Beispiel. Das heißt, es braucht breite Allianzen, aber es braucht auch ein sehr, sehr klares Commitment von Staats- und Regierungschefs, von politischen, aber auch Leiterinnen auf den verschiedensten Ebenen. Zum Beispiel eben nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Wirtschaft.
Wir machen hier am Ende mal ein Gedankenexperiment. Wenn du jetzt für Frauen weltweit eine entscheidende Sache heute sofort jetzt ändern könntest, was wäre das?
Ich würde mich dafür einsetzen, dass alle Frauen ein Recht auf eine eigene Identität und Selbstbestimmung haben. Als Beispiel gucke ich zum Beispiel auf den Women in Business and Law Datenbank der Weltbank, die 2023 nachgewiesen hat, dass es in 28 Ländern Frauen ohne die Zustimmung ihres männlichen Guardian, also nicht eigene Ausweispapiere beantragen können. Das heißt, sie sind nicht geschäftstüchtig. Sie können das Land nicht verlassen. Sie haben kein Recht auf ihre Kinder. Sie können, bei Gesetz haben sie keine Stimme. Also das ist eine Maßnahme, die ich auf jeden Fall würde ändern wollen, wenn ich es denn könnte.
Ich habe auch bei Sarah Fremberg nachgefragt. Was wünschst du dir denn jetzt, damit dieser Backlash nicht weitergeht?
Dass die Unterstützung politischer oder finanzieller Natur für AktivistInnen, für feministische Zivilgesellschaft, dass die einfach erhalten bleibt und verstärkt wird, auch und gerade angesichts der vielen Krisen, die wir gerade weltweit sehen müssen.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion dieser Folge hatten Sandra Döter und Theresa Nehm. Produziert hat sie Alex Dojanow. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.